herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Schon der Blick auf die Schöpfung, der zeigt, dass nichts so bleibt, wie es ist. Wo gestern noch das Meer war, da ragt heute eine Insel aus dem Ozean. Wir brauchen nur in Richtung Island zu schauen. Oder von den Dinosauriern, die noch vor erdgeschichtlich ziemlich kurzer Zeit die Herren dieses Planeten waren, da zeugen heute nur noch fossile, verstaubte Skelette. Ja, und wir selber, die wir gestern noch jung und frisch waren, wir bekommen heute schon graues Haar. Wir können sehen, Wandel ist ja fast schon sowas wie ein Prinzip innerhalb der Schöpfung. Und trotzdem, wir sehnen uns danach, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir sträuben uns förmlich mit Händen und Füßen gegen Veränderung. Mit den Veränderungen des Lebens mitzufließen, das ist wahrlich eine große Herausforderung. Ganz besonders in turbulenten oder schmerzhaften Zeiten oder auch wenn unser Leben scheinbar stagniert. Doch selbst mitten in Gefühlen von Angst, Hadern und Unsicherheit, da können wir uns bewusst sein, wir sind zu einem nächsten Reifungsschritt aufgerufen. In dieser Sendung betrachten wir mit unserem Studiogast Peggy Paquet die Fragen, ja was lähmt und bremst uns denn dabei? Was braucht es, um den nächsten kleinen Schritt Richtung Veränderung zu gehen? Und wie kann damit ein Leid sogar in Segen verwandelt werden? Wie können wir zu dem Menschen reifen, als der wir vom Schöpfer eigentlich gemeint sind? Unser Studiogast Peggy Paquet ist Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache. Das ist eine von ihr entwickelte Gesprächs- und Traumatherapie. Sie arbeitet in eigener Praxis mit Schwerpunkt Einzel- und Paartherapie bei München. Und außerdem ist sie als Referentin für Vorträge und Seminare tätig. Hallo, guten Morgen, Frau Paquet. Grüß Sie.
Guten Morgen, Herr Miller. Schön, wieder da zu sein.
Frau Paquet, machen wir es kurz. Sie haben einen Impulsvortrag vorbereitet und im Anschluss haben unsere Hörer wieder Gelegenheit, im Münchner Studio zu dieser Sendung anzurufen. Unser Thema heute, Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Bitte, Frau Paquet.
Genau. Wandel als Wort steht für Veränderung. Und Wandel ist ein Vorgang, in dem ein Zustand in einen anderen Zustand übergeht. Und wer kennt das nicht von Ihnen? Alles läuft gerade recht gut und wir würden ungern etwas daran ändern. Oder nach einer Krise, es geht immerhin wieder bergauf, halbwegs gut, und dann denken wir, bloß nicht daran rütteln. Wir kennen ja alle dieses geflügelte Motto, never touch a running system, berühre nie ein funktionierendes System.
Das kennen wir aus der Computerbranche, ne?
Genau, aber Rechner es ist ja, ist ja im Alltagsgebrauch übergegangen. Mhm. Wenn wir uns jedoch gerade in einem dunklen Lebenstal befinden, dann hoffen wir sehr wohl auf Veränderung. Dann ist es gerade die Hoffnung auf Veränderung, was uns durch das Tal hindurchträgt. Ja, und oft geht es ja dann auch wieder bergauf. Und ich mag Sie anregen, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen und auf ein großes Blatt Papier eine Sinuskurve zu zeichnen, also so eine Wellenkurve. Und dann setzen Sie sich hin und erinnern sich so chronologisch in Ihrem Leben an Höhen und Tiefen und tragen dies also wirklich der Reihe nach auf dem Blatt ein. Die Höhen an den oberen Bögen der Kurven und die Tiefen an den unteren Bögen. Und Sie werden sehr deutlich sehen, dass Ihr Leben bis hierher genauso verlaufen ist. Mit Höhen und Tiefen im Wechsel. Also wir können einen Status quo nicht festhalten. Also wir versuchen das, aber es funktioniert nicht. Und es bleibt nie etwas, wie es ist. Manchmal eine Zeit lang, doch nie für immer. Denken wir an diese Liebesfilme, die immer an der Hochphase enden. Und dann beginnt es eigentlich erst mit der Sinuskurve der Partnerschaft.
Eigentlich geht der Film mit dem Happy End erst richtig los, oder?
Ja, genau. Und da werden ziemlich, würde ich sagen, verquere Vorstellungen auch hinterlassen in unseren Köpfen. Durch äußere Umstände, zum Beispiel was andere Menschen tun, oder durch innere Veränderungen, wenn wir uns körperlich oder emotional verändern, dann verändert sich auch der augenblickliche Zustand und ein neuer Zustand entsteht, mit dem wir wieder umgehen lernen müssen. Und sobald das irgendwie wir das geschafft haben, dann verändert es sich wieder. und sehr gut beobachten wir das ja mit unseren Kindern, ja, in ihrer Entwicklung. Wir stellen uns gerade darauf ein und dann haben sie sich schon wieder verändert und wir sind aufgefordert, uns neu einzustellen. Dabei ist es so, dass bestimmte Lebensbereiche, meine Lebensbereiche wie Partnerschaft, Kinder, Arbeitsplatz, Freunde, Gesundheit und so weiter, konstant lange stabil bleiben und andere sind eher unstabil oder häufiger instabil. Und manchmal wechseln sich die Bereiche der intensiveren Veränderungen auch ab. Also da ist die Gesundheit stabil und dann gibt es mehrere Arbeitsplatzwechsel oder die Partnerschaft zerbricht, aber Freunde und Gesundheit sind stabil und so weiter. Immer im Wechsel. Wenn wir uns dem Leben stellen, hat es auch sehr viel, löst das sehr viel Gefühle in uns aus. Wir reagieren aus diesen Gefühlen. Wir bekommen eine Antwort darauf. Wir suchen eine Antwort. Wir sind hin und her gerissen zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen unserer Mitmenschen. Wir scheitern, wir stehen wieder auf. Wir fühlen uns verzweifelt, traurig, schuldig, aber auch friedvoll, freudig, glücklich. Und unsere Gefühle sind auch ständig im Wandel. Ständig stehen wir vor neuen Herausforderungen und kein Tag läuft so, wie wir uns das vorstellen. Immer kommt es doch irgendwie anders. Und wir müssen uns darauf einstellen. Das Leben fragt uns und wir müssen antworten. Im Kleinen wie im Großen. Manchmal haben wir sofort eine Antwort parat und manchmal müssen wir sie suchen. Also ganz konsequent gedacht, unser Leben ist nur sehr begrenzt planbar. Der Wandel ist das Normale. Sich dabei bewusst zu sein, dass wir mit all diesen Herausforderungen und Lebenskrisen in einen größeren Sinnzusammenhang eingebettet sind, das ist eine sehr stabile Lebensbasis. Und ich fand das ganz liebenswert in einem Morgengebet ausgedrückt. Wir haben ja noch morgen, also passt es ganz gut. Verfasser unbekannt. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe.
Da kann man wirklich an dickes, deutliches Amen dazu sprechen. Ab dem Moment brauchen wir wirklich seine Hilfe. Sie sprechen von Herausforderungen, Krisen und Schwierigkeiten des Lebens, denen wir uns stellen müssen. Ja, was ist denn das Entscheidende, um so eine Herausforderung oder gar eine Krise zu meistern? Was brauche ich da?
Also wenn wir so vor einem, sage ich mal, momentan Problem stehen oder sogar einer ausgewachsenen Lebenskrise, gilt immer das gleiche Prinzip.
Moment, also das kleine Problemchen, das mich im Moment belastet und auch die große, schwere Lebenskrise werden jetzt das gleiche Prinzip haben. Da bin ich jetzt gespannt, Frau Paquet.
Genau, dass wir entscheiden können, ob wir uns dem bewusst stellen und uns wirklich mit allem auseinandersetzen, all den Gefühlen zum Beispiel, die das beinhaltet, all den Dinge, die es zu erkennen gilt, die es zu verändern gilt, ja. Oder ob wir den Schmerz der Veränderung und auch die Selbstreflexion vermeiden, uns ablenken oder zum Beispiel schnell einen Ersatz finden. Also diese Entscheidung, schaue ich wirklich ganz hin oder schaue ich weg? Ja? Und wir kennen das zuhauf, das beobachtet man wirklich gehäuft, sage ich mal, dass manche Menschen nach Trennungen sofort einen neuen Partner haben. Setzen sich nicht mit den Gründen der Trennung auseinander, stellen sich dem Trennungsschmerz und dem Alleinsein nicht. Ein Beispiel. Oder nach dem Überstehen einer schweren Krankheit, zum Beispiel Krebs, leben Menschen weiter wie vorher. Die Entstehungsursachen der Krankheit werden nicht hinterfragt, nicht hinterführt. Sie leben weiter ungesund, ernähren sich ungesund, verharren an für sie ungesunden Arbeitsplätzen und in destruktiven Beziehungen, weil die Angst vor Veränderung größer ist.
Sie haben gerade gesagt, dass wir uns da immer entscheiden können. Mhm. Bin ich denn da jedes Mal so frei in meiner Entscheidung? Oder ist es einfach zu sagen, ich stehe jetzt hier vor diesem Problem, vor dieser Belastung und ich entscheide mich jetzt, ich sage, da schaue ich jetzt drauf. Da lasse ich jetzt nicht locker. Also es ist immer, es setzt sozusagen einen Akt des Willens voraus, oder?
Entscheidungsfähigkeit.
Okay.
Die auch getrübt ist, das ist eine Tatsache. Also wenn wir in Verletzungen, also in Beziehungen Verletzungen erfahren haben oder auch in anderen Situationen und wenn wir schon alte frühkindliche Verletzungen in uns tragen, die ähnlich sind, dann fühlt sich dieser Schmerz so riesengroß und bedrohlich an, dass es sicherer erscheint, diesen Schmerz zu verdrängen und zu umgehen. Und dabei geschieht dieser Vorgang, dass sich nicht auseinandersetzen, also wo wir in so einen inneren Widerstand gehen, ich schaue da nicht hin, zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst. Unbewusst reagieren wir mit unseren Abwehr- und Verdrängungsmechanismen, die wir bereits in der frühen Kindheit ausgebildet haben. Also zum Beispiel, wenn wir als Kinder Verlassensein erfahren haben. Und wie überlebt ein Kind Verlassensein? Es schaltet seine Gefühle aus, es erstarrt, hat ja da wenig Möglichkeiten. Und wenn so jemand das nicht bearbeitet hat und als Erwachsener auch ein Verlassensein vom Partner erfährt, wird er erst einmal mit den gleichen Mechanismen reagieren. Ja? Und das geschieht ganz automatisch. Und dann gibt es die bewusste Ebene, wenn wir uns die betrachten. Ja? Möchte ich dazu sagen, dass in der breiten Öffentlichkeit ein immer größeres Bewusstsein dafür wächst, dass wir unsere Gefühle anschauen können und müssen, dass wir uns selbst hinterfragen können und müssen und dass wir uns auch Unterstützung holen können, zum Beispiel therapeutische Unterstützung. Und wenn wir uns dem verweigern, dann tun wir es bewusst, weil wir kommen ja an dem gar nicht vorbei. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir an diesem Punkt, ich will da nicht hinschauen, ich will das nicht fühlen, ich will mir meine Anteile nicht anschauen. Und ich habe Menschen das sagen hören. Na, da schaue ich nicht hin. Und das ist dann wirklich ehrlich. Ja? Und damit lassen wir dann keine Veränderung zu, dem Wandel nicht seinen Lauf. Also, auch wenn alter, unbewusster Schmerz unsere Entscheidungsfähigkeit einschränkt, der bewusste Anteil in uns kann entscheiden, sich diesem alten Schmerz zuzuwenden, soweit es im Augenblick möglich ist, und kann auch entscheiden, sich Unterstützung zu holen, wenn man selber nicht weiterkommt.
Verstehe ich das richtig, dass ich, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte jetzt gerade nicht auf diesen Schmerz schauen. Das ist jetzt sozusagen völlig wertfrei, das ist jetzt nicht, ja, bin ich gut oder schlecht, ja, und sage, vielleicht kann ich ein andermal drauf schauen, aber jetzt kann ich es einfach nicht. Also ich will drauf raus, also Veränderung jetzt nicht um jeden Preis. Dass ich mich entscheide zu sagen, ich kann da jetzt nicht schauen auf diesen Schmerz. Das ist ja auch wichtig für mich, dass ich das sagen kann, dass ich mich da abgrenzen kann.
Es ist sehr, sehr situativ und das heißt ja nicht, dass man jetzt sich immer in den tiefsten Schmerz schmeißen muss, aber man kann sich dem Ganzen trotzdem zuwenden und da auch einfach erstmal hinschauen, einfach erstmal nur hinschauen und kleine Schritte gehen. Gordon Neufeld ist ein Bindungsforscher, der hat das auch sehr schön beschrieben, wenn Kinder sehr schwer traumatisiert sind, dass man um das Trauma herum sehr viel Bindung aufbaut, sehr viel stabile Basis, bis die Kinder später fähig sind, von dieser stabilen Basis heraus sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen. Und es gibt Situationen, wo man wirklich erstmal stabilisiert und bevor man sich wirklich an das Trauma heranwagt. Aber das heißt nicht, dass man sich in dieser Zeit nicht damit auseinandersetzt. Wichtig ist dieses Hinschauen, Wahrnehmen, was wirklich ist. Und das ist ein Unterschied dazu, wenn ich wegschaue und irgendwie versuche, mein Leben dran vorbeizuleben, was anderes zu machen, es zu vergessen, es zu verdrängen. Ja? Also wie ich das verarbeite, ist höchst individuell. Aber ich sage immer so, dass ich auf dem inneren Bildschirm habe, wo ich stehe und was ansteht und dass ich hinschaue. Und es gibt Lebensphasen, da weiß ich vielleicht nicht weiter. Und das habe ich auch mal so erlebt. Es gibt eine Lebensphase, da wusste ich auch nicht, wie es weitergeht. Und ich habe einfach immer nur gesessen und hingeschaut, nur hingeschaut, nur hingeschaut. bis es sich dann weiter bewegt hat. Dann gab es plötzlich so einen Schub und dann hat sich's weiter bewegt durch dieses Hinschauen. Da wurde es plötzlich klarer.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben ist Wandeln, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Wir hören jetzt etwas Musik, bitte. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Gast im Studio ist Peggy Paquet. Sie ist Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache aus Germering bei München. Wir haben uns vorhin damit beschäftigt, ja, dass man sich immer entscheiden kann, ob man sich jetzt einer Krise, einem Problem widmet oder es erstmal beiseite legt. Kurz vor der Musik haben Sie auch gesagt, es ist jetzt nicht wichtig, wie ich mich diesem Problem widme oder ob ich es jetzt gleich mache, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen erstmal Fundament drumherum baut, dass man ein bisschen festeren Stand hat, bis man sich so irgendwann mal dann doch der Sache widmet. Oder gebe ich das falsch wieder, Frau Paquet? Sie wiegen
nicht gerade wichtig, so den wie? Kopf. Nicht wichtig wie, doch, es ist wichtig wie, aber es ist je nach Situation. Und in ausgewachsenen Lebenskrisen macht es wirklich Sinn, sich Unterstützung zu holen. Sagen wir es mal so, dass dann jemand einem eine Anleitung auch gibt, wie. Und es gibt Situationen, da muss man sich wirklich reinschmeißen und durch. Und es gibt Situationen, wo man lieber in kleinen Schritten geht.
Was blüht mir denn, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze? Wenn ich sage, ich schaue nicht hin, verdränge ich, lasse ich sein.
Ja, diese Lebenskrisen und Probleme sind ja immer mit, sage ich mal, recht intensiven Gefühlen verbunden, Schmerzgefühlen. Und wenn wir die nicht fühlen, wenn wir die verdrängen, verlieren wir zweifach an Lebenskraft. Einerseits, dass die Schmerzgefühle, das ist ja eine sehr intensive Schmerzenergie, die bleibt in uns stecken, in unserem Nervensystem. Und da wird schon Lebenskraft gebunden und dann wird gleichzeitig Lebenskraft gebunden, wir nennen das in der Abwehrspannung, also in den Verdrängungsmechanismen. Und ich habe das erlebt, dass Menschen kamen sehr, sehr erschöpft. Und primär wirklich erschöpft von dem Gefühle verdrängen. Da kann enorm viel Lebensenergie drin verschwinden. Und was sich logischerweise dauerhaft auch in körperlichen und psychischen Symptomen äußern kann. Also der innere Druck, der entsteht, der wird sich in irgendeiner Form melden. Und ein Bild dazu. Also wenn wir uns gegen den Fluss des Lebens stellen, dann erzeugt es einen Druck, einen Entwicklungsdruck. Stellen Sie sich ein Stück Holz in einem fließenden Gewässer vor. Wenn das Holz sich quer stellt, dann staut sich das Wasser dort, ja, und es entsteht ein Druck. Und je schneller das Gewässer fließt, desto größer ist der Druck auf das quergestellte Holz. Also je turbulenter unser Leben gerade ist, je größer die Herausforderungen, umso mehr Druck und Schmerz entsteht, wenn wir uns querstellen. Eine weitere Folge ist, dass wir unsere Fühlfähigkeit eindämmen, ja, wenn wir Schmerz verdrängen. Und indem wir schmerzhafte Gefühle verdrängen, können wir auch freudvolle Gefühle nicht mehr in ihrer Tiefe ganz erfahren. Logisch. Also wenn wir Schmerz verdrängen, müssen wir unsere ganze Fühlfähigkeit eindämmen.
Das ist wie, wenn ich eine starke Schmerztablette nehme, dann fühle ich mich einfach grundsätzlich benebelt. Das Benebeln verhindert halt, dass ich den Schmerz fühle, aber es verhindert auch, dass ich klar denken kann, je nachdem eben, wie stark das Schmerzmittel ist.
Also aus der Traumatherapie wissen wir, wenn sehr schwer traumatisierte Menschen zu viel Freude erfahren, dass das wirklich eine Retraumatisierung auslösen kann und dass sie Freude und Fülle auch nur sehr begrenzt halten und erfahren können. Und wenn wir das so im alltäglichen Leben beobachten, dann ist das einfach so, wenn wir Gefühle eindämmen, dann dämmen wir das immer noch in beide Richtungen ein. Und wir erleben das in unserer Spaßgesellschaft. Es wird sehr viel Spaß gesucht, ja, aber wirkliche Fähigkeit zu tiefem Glück ist da nicht unbedingt da.
Sind wir dann komplett eine traumatisierte Gesellschaft?
Wir sind schon immer noch eine traumatisierte Gesellschaft, allein aus den Folgen der Nachkriegsgeneration und so weiter. Das ist ja ein eigenes Thema, aber wir haben diese generationsübergreifende Traumaweitergabe auch bei unseren Kindern noch, aber natürlich in einer, Gott sei Dank, sehr abgeschwächten Form, ne? Aber das läuft immer noch und wir können es auch in der ganzen Welt beobachten, diese Leitkette, diese Trauma-Weitergabe. Und ja, ja, und Trauma gehört zum Leben. Unfälle, Operationen, Verluste. Trauma heißt auch nicht immer, dass wir drin stecken bleiben. Trauma beinhaltet immer das Potenzial, sehr menschlich tief dran zu reifen und uns weiterzuentwickeln. Das Problem ist nur, wenn wir im Trauma stecken bleiben, dann wird es ein Problem
langfristig. Dann reifen wir auch nicht. Dann haben wir diese Chance der Reifung auch vertan.
Wir können es immer nachholen. Zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens können wir uns an ein Trauma heranwagen. Ich habe Unfalltraumen von Menschen 40 Jahre später bearbeitet.
Also es gibt da nicht sozusagen, jetzt ist das Zeitfenster zur Behandlung geschlossen, das war's jetzt. Nein, dieses Fenster steht im Grunde immer offen.
Es steht immer offen und wir sind in der glücklichen Situation, dass die Kompetenz enorm wächst, was Trauma betrifft im therapeutischen Bereich, dass die Unterstützungsmöglichkeiten immer größer werden und dass die Richtungen der Unterstützungsmöglichkeiten so langsam in die gleiche Richtung fahren.
Ja, wäre?
Diese körperorientierte Psychotherapie. Einfach durch das Wissen, dass Trauma im Körper gespeichert ist. Und das war vor einigen Jahren noch nicht so, da war es zum Teil sehr konträr.
Wir hatten vorhin den Gedanken eben gehabt, oder dass eben, wenn ich meine Fühlfähigkeit eindämme, dass es eher in beide Richtungen geht, dass er dann auch meine Fähigkeit, Gutes, Fröhliches, Schönes zu empfinden, auch gemildert wird. Wie geht's weiter?
Genau, also was, Sie sagten, was uns blüht, wenn wir uns nicht auseinandersetzen. Ja. Wir kennen das sicher, dass Menschen, die sehr tief verletzt wurden, sich nie wieder wirklich einlassen. Ja? Und wir tragen das alle so ein Stück in uns, dass unser Herz verschlossen bleibt an bestimmten Stellen, ja, und sich da auch nicht wieder öffnen will. Und wir kennen das auch, wenn daran geklopft wird, wie viel Angst dann auch entsteht, ja, wieder verletzt zu werden. Und dann lassen wir an bestimmten Punkten keine Nähe mehr zu. Und wir haben das auch in Beziehungen, ja, dass da Verletzungen entstanden sind. Die Menschen bleiben zusammen, aber die Herzen sind teilweise oder auch sehr stark verschlossen. Ja, und auf einer tieferen Ebene bleibt unser Leben in seiner Entfaltung stehen. Entwicklung wird verhindert. Und das Grundprinzip von Leben ist Entwicklung. Ja, wir sagten, der Wandel ist das Normale.
Und was kann mir denn jetzt dabei helfen, mich bewusst zu entscheiden, mich einer Krise, einem Lebensschmerz zu stellen? Obwohl ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich wehtun, wenn ich mich dem stelle.
Ja, es muss ja auch nicht permanent wehtun. Es tut punktuell weh und dann wird es leichter. Was hilft mir? In vier Worten ausgedrückt: Hingabe an das Leben. Also gerade in der Krise, im Schmerz, fordert es unser Einverstandensein mit der gegebenen Situation. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß, dass ich das sehr absurd anhören kann, wenn Sie vielleicht gerade Ihren Arbeitsplatz verlieren, eine Trennung erleben, massive Konflikte mit anderen haben, einer Angehöriger vielleicht schwer krank ist oder Sie selbst. Und dann kommt jemand und erzählt Ihnen etwas von Einverstandensein. Dieses Einverstandensein, was hier gemeint ist, bedeutet nicht Gutheißen der Situation. Das bedeutet nicht, dass wir das jetzt annehmen müssen. Das sagen dann Klienten oft zu mir, ja, ich weiß, das muss ich jetzt annehmen. Also das hört sich nach so einem Kraftakt an. Ja? Also das ist nicht gemeint. Wenn wir bewusst auf die Situation schauen, dann können wir erkennen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also das, wogegen wir innerlich Widerstand leisten, wogegen wir rebellieren, ja, wo es innerlich in uns schreit, ich will nicht, dass es so ist, es soll anders sein, das ist schon da. Es ist gerade genauso da, wie wir es nicht wollen. Wir können uns dagegen auflehnen, wir können viel Kraft dabei verlieren oder schlicht Ja dazu sagen. Ja, es ist gerade so. Eigentlich banal.
Also ich sage Ja, ohne es jetzt zu akzeptieren. Also ja, ich habe jetzt eine schwere Erkältung und ich habe einen Brummschädel und das ist nicht toll.
Ja, und es ist so. Und ich bin damit da, dass es so ist. Ich bin damit da und ich nehme auch meinen Widerstand war genau dann die Frage, was mache ich mit meinem Widerstand? Der sagt, ich will nicht, dass das so ist. Ja, ich will jetzt in den Urlaub fliegen und bin erkältet. Auch diesen, zu diesem Widerstand ja zu sagen, der gehört genau zu dieser Situation. Ja, ich leiste da gerade innerlich Widerstand. Ja, auch wenn ich es nicht schön finde. Und eine Übung für den Alltag, wo wir dies tiefer erforschen können, also für den ganz normalen Alltag, bevor es irgendwie anstrengendere, herausfordernde Situationen sind, dass Sie einen Tag lang zu allem, was geschieht und wie es ist, ja sagen. Also ob die U-Bahn vor meiner Nase wegfährt, ob mir gerade der Rücken wehtut, ob das Essen anbrennt, ob die Kinder trödeln, ob ich nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich erledigen wollte, geschafft habe. Immer, ja, es ist so. Und dann erforschen Sie mal, wie sich so ein Ja in Ihnen anfühlt und was sich verändert. Ich selbst mache damit die Erfahrung, dass sich dann sofort etwas in mir entspannt. Nicht alles, aber ein Stück. Es wird weiter und offener in mir, in meinem Denken, meinem Fühlen, aber auch auf körperlicher Ebene kann ich das spüren. Und da kann, denke ich, jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn, also wenn alles in mir schreit, nein, ich will nicht, auch dann, ja, ja, ich spüre, dass ich, es ist so, dass ich das jetzt nicht will, auch da, ja, dazu sagen.
Also auch zum Chef, der mich gerade total nervt und mir das Leben schwer macht, auch zu dem Ja sagen?
Für diesen Moment, ich kann dann immer noch entscheiden, wenn sich's in mir entspannt, kann ich bestimmt besser entscheiden, wie ich jetzt mit diesem Chef umgehe, als wenn ich mit meinem inneren Widerstand völlig absorbiert bin. Dann kann ich gar nicht mehr klar entscheiden.
Also nochmal. ich probiere einen Tag lang aus, also nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern nur, ja, das ist jetzt so.
Ja. Ja, und Sie werden feststellen, wie oft Sie innerlich sagen, nein, ich will das jetzt nicht so. Und das ist, als ob Sie ein Wasserfall braust schon herunter und Sie sagen, nein, den Wasserfall, den will ich nicht, den gibt's nicht. Und der ist eigentlich schon flutet durch Ihr Wohnzimmer.
Und macht mich das dann gelassener oder wie haben Sie das vorhin gemeint?
Ich finde, dass das mal jeder selber untersuchen sollte. Das wäre so mein Vorschlag.
Eine spannende Übung
einfach. Ja, genau. Einfach ein Forschungsprojekt.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Also ich sage nicht, ja, es ist gut so, sondern einfach nur, ja, es ist
einfach genau, so. Genau, das ist ein so. Unterschied. Es ist ein sehr guter, ja, das ist ein großer Unterschied zwischen, ja, es ist gut so.
Sondern es ist einfach. Jetzt habe ich die U-Bahn verpasst, das ist einfach. Oder jetzt trödelt mein Partner und das ist jetzt einfach so.
Mhm. Das tun sie öfters, die Partner.
Und die U-Bahnen rauschen auch weg. Okay, also da stecken wir schon mittendrin in der Lebenshilfe, wirklich eine konkrete Übung. Frau Paquet, wenn wir jetzt, oder wie können wir jetzt von diesem, ja, es ist so, wie können wir ein Problem oder eine akute Lebenskrise dann so meistern, dass wir dann am Ende ja sogar Reifung und Wachstum bei rauskommen, dass wir wirklich daran reifen?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Also ich stelle mich ja so all diesen Gefühlen und diesen Herausforderungen nicht, weil mir jetzt gerade nichts anderes einfällt, sagen wir es mal so. Also der wichtigste Punkt, um wirklich zu reifen und zu wachsen, um tiefe Veränderungen zu erfahren, ist bereit zu sein, mich all den unangenehmen und sogar schmerzhaften Gefühlen zu stellen. Und die Hörer, die mich kennen, die werden wissen, dass das so mein Hauptthema ist, weil sich ja doch alles um unsere Gefühle dreht. Deshalb hier an dieser Stelle nur kurz erwähnt, all unsere Ängste, unsere Hilflosigkeit, unsere Wut, unsere Einsamkeit, unsere Scham, die wollen mitfühlend wahrgenommen und wollen gefühlt werden, ja? Bis sie sich, die bewegen sich weiter, die lösen sich und können auf einer tieferen Ebene heilen. Und sich diesen unangenehmen Gefühlen zu stellen, braucht Mut und auch das Wissen, wie wir da wirklich hindurchkommen, sag ich mal, durch so eine Schmerzwelle. Und hier bringe ich gern das Gleichnis vom Weizenkorn, das sterben muss, damit es ein Vielfaches an Frucht bringen kann. Und genauso ist es mit unserem tiefsten Schmerz. Ihn zuzulassen kann sich wie Sterben anfühlen. Auf der anderen Seite des Schmerzes erfahren wir eine fühlbare neue Lebenskraft, Lebensfreude und eine ganz kostbare neue innere Freiheit. Genau, um das jetzt abzukürzen, praktische Schritte, um solche schmerzhaften Gefühle zu lösen und zu heilen, finden Sie in der Methode Liebevolle Zwiesprache. Und dazu gibt es beim Radio Horeb jede Menge Vorträge schon.
Können Sie dann beim Radio Horeb Hörerservice diese Sendungen bestellen zum Stichwort Liebevolle Zwiesprache?
Genau. Zweiter Punkt, um dran zu reifen und zu wachsen, ist die Bereitschaft, uns selbst zu hinterfragen. Zum Beispiel, wenn wir einen Konflikt mit einem nahen Mitmenschen haben oder es sogar zum Kontaktabbruch kommt. Wir beschäftigen uns gerne mit dem, was der andere falsch gemacht hat. Das sehen wir in der Regel ziemlich gut, ja. Aber an dieser Stelle auch zu fragen, was sind meine Anteile an dem Konflikt? Und es gibt immer eigene Anteile. Und dabei ist es wichtig, sich selbst gegenüber absolut ehrlich zu sein und nicht zu beschönigen, ja.
Frau Paquet, wer ist denn das schon?
Sich selber das kann gegenüber. Man lernen. Und andererseits sich selbst nicht an allem die Schuld zu geben. Ja, das ist die andere Seite der Medaille, die ich oft genug beobachte. Und ja, das mit dem Selbstehrlichsein ist so eine Frage, was kann ich sehen? Ja? Und an dieser Stelle ist es oft hilfreich, sich von einem anderen Menschen unterstützen zu lassen, weil wir unsere eigenen blinden Flecken, sag ich mal, schlecht selbst erkennen können. Also diese sogenannten blinden Flecken sind Anteile von uns, in denen wir von altem Schmerz und von alten Mustern bestimmt und gesteuert sind, ohne dass uns dies bewusst ist. Ja? Thema Projektionen und so weiter. Und gerade diese nicht bewussten Anteile von uns sind an einem Konflikt immer mitbeteiligt. Ja? Und selbst wenn wir uns die größte Mühe gegeben haben, da korrekt zu sein. Und diese eigenen unbewussten und unintegrierten Anteile zu erkennen, das hat schon einen großen Effekt. Ja? Allein in dem Erkennen kommen wir aus dem Festgesteckten heraus, da bewegt sich etwas weiter, selbst wenn diese Anteile noch nicht weiter bearbeitet oder gelöst sind. Also das Erkennen bringt etwas in Bewegung, gibt uns Kraft, wieder weiterzugehen, weil wir an dieser Stelle in die Selbstverantwortung kommen. Ah, da kann ich selber was machen, ja?
Und nochmal genauer erklären, da komme ich jetzt nicht ganz mit. Also ich habe blinde Flecken.
Also zum Beispiel, suchen wir mal ein Beispiel. Ich erkenne, dass ich ein Muster habe, das fällt mir jetzt gerade ein, mich an bestimmten Stellen zuzumachen und niemanden mehr an mich ranzulassen. Das war mir vorher nicht klar, ja? Zum Beispiel an so einer Stelle. Und habe dann immer gesagt, ja, der andere geht nicht auf mich ein, ohne dass mir bewusst war, dass ich mich verschlossen habe. Ja, ein ganz alltägliches Beispiel. Und dann wird mir bewusst, ah, an der Stelle mache ich ja total zu und mauere, sodass ich mich dem anderen gar nicht wirklich transparent mitteile, wo ich gerade stehe, was ich fühle. Der kann gar nicht adäquat auf mich reagieren. Und indem ich dieses Muster sehe, ah, hier verschließe ich mich, komme ich in meine Selbstverantwortung. Ah, hier kann ich selbst schauen, dass ich transparenter werde, dass ich mich dem anderen zeige. Und vielleicht habe ich das Muster noch gar nicht weiter hinterfragt. Warum verschließe ich mich? Was passiert da eigentlich? Aber in dem Sehen, ach, ich muss jetzt gar nicht mehr bei dem anderen sein, dass der irgendwas verändert. Ich kann hier bei mir sein. Also meine Erfahrung, da kommt schon so ein Energieschub, wo ich mich weiter bewegen kann und nicht mehr auf der Stelle feststecke. Also, ich muss aufhören, an der Stelle dem anderen die Schuld zu geben. Das funktioniert nicht mehr, wenn ich meine Anteile entdecke oder vielleicht auch unbequeme Wahrheiten entdecke. Aber diese Selbstverantwortung, das gibt mir so viel Kraft, dass ich nicht darauf warten muss, dass der andere sich verändert, sondern dass ich selbst etwas tun kann.
Der andere verändert sich ja nie, das kann ja nur ich.
Ja, nur wenn er will.
Ich kann mich verändern, aber den anderen können wir nicht ändern.
Ja, also, und das gibt wirklich unglaublich Kraft. Also ich erlebe das in der Praxis, Menschen sich wirklich mit Händen und Füßen sträuben, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ich erlebe das als grandios, diese Selbstverantwortung. Ich habe da mal einen Spruch gelesen, den habe ich erst später verstanden. Der ist jetzt ein bisschen salopp, aber das hieß, Selbstverantwortung ist so süß, dass man sie vom Boden aufschlecken könnte.
Okay.
Aber es ist wirklich was Großartiges, und die volle Selbstverantwortung zu gehen. Und ich schaue hier nur bei mir und hier kann ich weitergehen. Und ich muss das auch nicht alles sofort lösen, aber ich schaue hin. Und ich entlasse den anderen, nehme den Druck raus von dem anderen. Und das hat was sehr Stärkendes, was sehr Nährendes auch. Und ja, dafür plädiere ich gerade.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Und in diesem Reifungsprozess, da stecken wir gerade, Frau Paquet.
Genau. Und ein wichtiger Aspekt, um daran zu reifen und zu wachsen, ist, dass wir bereit für die Veränderung sind. Also wir tun uns da manchmal sehr schwer. Ja, und es ist verständlich. Je mehr Verletzungen wir erfahren haben, umso mehr scheuen wir das Risiko. Ja? Also könnte ja wieder was passieren, könnte mir wieder schlecht gehen. Manchmal ist es die Angst vor neuem Scheitern, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst, was andere sagen würden, wenn ich hier etwas verändere. Ja? Wenn ich jetzt gehe ich vielleicht hier aus diesen Kreisen heraus und mache was Neues. Und wir wissen auch, dass wir keine Garantie haben, dort anzukommen, wo wir hin möchten. Wir haben keine Garantie. Durch eine Krise hindurchzugehen bedeutet immer, einen neuen Weg zu betreten. Und wir können nicht wissen, was dort auf uns wartet. Oft beinhaltet es etwas Positives, wenn wir diesen neuen Weg gehen. Und meistens anders, als wir es uns vorgestellt oder erwartet haben. Ja? Und ein wichtiger Punkt auch noch, dass wir manchmal eine sehr verschwommene Vorstellung haben, was wir wirklich wollen. Ja, wir wollen da irgendwie raus aus dem Schmerz, aus der Krise. Und da ist es wichtig, eine klare Vision zu haben, eine Ausrichtung, wo wir hinwollen. Ja, eine Vision hat eine starke Anziehungskraft. Und so brauchen wir unsere Willenskraft, weil sie sozusagen die Antriebskraft ist. Und unsere Ausrichtung, unsere Vision ist wie die Einstellung unseres Ruders. Ja, also das ist sehr wichtig, unsere Willenskraft, die positiv gewinnbringend einzusetzen.
Also dass ich mir ein, ja, jetzt Vision sich gar nicht mystisch vorstellen, sondern einfach, konkret, ja. Sondern welche Vorstellung habe ich von mir? Was soll sein mit mir? Ist das
Beispiel,
die Vision?
Ich stelle mir einen Arbeitsplatz vor, an dem ich wirklich meine Fähigkeiten leben kann, an dem es mir gut geht, ja, an dem ich ein gutes Team habe, in dem ich entsprechend verdiene, wirklich ganz konkret benennen, diese Vorstellung. Und dann kann sich etwas in mir auch dahin ausrichten.
Dann erkenne ich, ich bin da jetzt gerade nicht, aber wenn ich mehr und mehr in die Richtung gehen würde, dann käme ich dieser Vision schon näher, sozusagen.
Ja, oft sagen die ja Leute, ich brauche irgendwie einen anderen Arbeitsplatz, irgendwie einen anderen Arbeitsplatz, ja. Gut, das ist, wo will ich denn wirklich hin? Ja, das ist, als ob man da so rumschlängelt, ja, als wenn ich wirklich so einen Spannungsbogen aufbaue, etwas, wo zwischen Sein hin zum Soll, ja, was dieser Spannungsbogen hat ja auch eine Anziehungskraft. Etwas in mir innerlich muss ich ja auch ausrichten oder darf sich ausrichten. Und dazu ist unsere Willenskraft etwas sehr, sehr Kostbares. Ja. Und sie kann uns natürlich auf die Füße fallen, wenn wir uns dran verbeißen. Es ist auch wieder so eine Gratwanderung. Aber nicht selten wird das übersehen, dass wir diese Willenskraft auch aktivieren können. Sie ist wirklich eine starke Antriebskraft. Und jetzt kommen wir da zu dem Punkt, der eigentlich gleichzeitig dazu gehört, diese Ausrichtung zu haben, dies mit unserer Willenskraft zu verbinden. Dann braucht es den nächsten entscheidenden Schritt, dies unser Wollen, unsere Ausrichtung der Gnade zu übergeben.
Ja. Das müssen Sie erklären.
Ja. Also, wenn wir zu sehr wollen und daran festhalten, ja, dann verliert es auch seine Kraft. Also das Wollen zu wollen, ja, wirklich eine Wollenskraft auszubilden und gleichzeitig sie loszulassen. Gleichzeitig zu sagen, ich gebe es ab. Ich weiß nicht, ob es so geschieht. Und ich erlebe das, dass wir das wirklich wie in einem Raum in uns, dass das gleichzeitig geschieht. Ja, das ist nicht ein Entweder-Oder, entweder ich will oder ich übergebe mich, sondern es ist beides gleichzeitig da. Ja, ich habe diese Ausrichtung und ich übergebe mich, ich übergebe das einer höheren Gnade. Und das ist, es steht in einem inneren Raum, so würde ich es mal beschreiben als Bild.
Was ist der Gewinn, was ist das Gute, wenn ich mich letztlich dann diesem Schmerz dann gestellt habe?
Ich beziehe mich auf das, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass diese Lebenskräfte, die gebunden sind im Schmerz und in der Abwehrspannung, wenn wir uns dem stellen, dann fließt diese Kraft. Ja, schmerzhafte Gefühle kommen und gehen wieder, sie lassen mich reifer werden und da ist meine Lebenskraft nicht daran gebunden. Ja, mir steht mehr Lebenskraft zur Verfügung. Und wir kennen das alle, mit jeder Schwierigkeit, die wir gemeistert haben und uns dabei weiterentwickelt haben, wächst unser Vertrauen in das Leben, dass wir in einer Krise nicht zerbrechen. So aus so einer vagen Ahnung wird eine tief erfahrene Erkenntnis, dass jede Krise zugleich immer eine Chance ist. Chance worauf? Dass unser Leben, wenn es erschüttert wurde, sich in eine andere, neue Richtung weiter bewegen wird. Dass wir dort etwas finden, was wir auf dem alten Weg nicht entdeckt hätten. Ja, wie ein Fluss, der an einer Stelle, vielleicht rutscht der Berg herunter und der Fluss wird blockiert, dann sucht er sich einen neuen Weg, ein neues Flussbett. Und was finden wir? Das sind in der Regel tiefe innere Werte. Werte, die in der äußeren Welt nicht unbedingt populär sind.
Welche Werte wären das, die ich da finde?
Barmherzigkeit, Empathiefähigkeit, Mitgefühl, Gelassenheit, Großzügigkeit. Also Werte, die uns keiner mehr nehmen kann und die unser Leben auf eine Weise verändern, dass, ich sage mal, die Welt durchlässiger, lebendiger wird. Ja? Wir entwickeln eine tiefere Liebesfähigkeit, eine echte Fähigkeit, uns einzulassen. Ja, das ist uns einzulassen, das ist ein Lebensprozess auf uns selbst, auf andere Menschen und auf das Leben. Wir können dem Schmerz und wir können dem Glück nahe sein. Ein Vertrauen in das Leben finden, das unabhängig von den äußeren Umständen ist. Ja. Ich habe ein Beispiel, das war jetzt sehr, sehr komprimiert zusammengefasst, eine Familie, deren drittes Kind mehrfach behindert ist. Die Familie musste ihr ganzes Leben umkrempeln. Vater und Mutter gingen durch einen großen Veränderungsschmerz hindurch. Sie mussten wirklich lernen, ja zu diesem Kind und dem neuen Leben mit ihm zu sagen. Und diese Eltern hat es zutiefst verändert. Also sie haben aufgehört, im Außen wirklich nach Bestätigung, nach Attraktivitäten zu suchen. Und sie sind enorm fähig geworden, das kleine Glück in allem zu finden. Und sehr, sehr, ihre Mitgefühlsfähigkeit hat sich sehr vertieft. Und das kommt anderen Menschen zugute. Sie haben da so ehrenamtliche Tätigkeiten. Genau. Also mit solchen Durchgehen an Lebenskrisen verändert sich unsere Sicht auf das Leben, auf uns. Und wir können neue Formen von Beziehung auf einer neuen, tieferen Ebene eingehen. Und das ist, sagt sich so, aber es ist eine gefühlte Erfahrung. Ja? Ich kann viele Beziehungen haben auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber wirklich die Fähigkeit zu haben, mich da einzulassen, auf einer tieferen Ebene eine Beziehung einzugehen, das hat eine ganz andere Qualität.
Das ist das, was Sie vorhin sagten, dass wenn ich meine Kraft nicht mehr darauf verwende, den Schmerz zu unterdrücken, werde ich einfach offener für Glücksgefühle, für diese positiven, für die Empfindungen auch von Freude, von Nähe, von Bindung.
Und für die Empfindungen auch anderer. Ich kann viel, viel mehr mitschwingen. Ich kann viel, viel mehr mitschwingen, wie es anderen geht, kann das wahrnehmen. Gut, es gibt Menschen, die sind sehr traumatisiert und nehmen von außen auch alles wahr. Und das ist dann oft zu viel des Guten. Aber ich meine dieses Mitschwingen, Mitfühlen, ohne selber mitzuleiden. Also auch mit einer gesunden Distanz. Und ja, wir werden zum Segen für andere Menschen. Und wir müssen oft gar nicht viel tun, einfach dieses wahrgenommen werden, wirklich wahrgenommen werden. Das ist das, wonach sich viele Menschen sehnen und was ihnen gut tut. Ja, ich erinnere mich an eine Situation in der U-Bahn, wo eine Frau vor mir saß, irgendwie total verweint und das Weinen unterdrückte und ich war so hin und her gerissen, mich eher irgendwie zuzuwenden. Ich kannte sie gar nicht. Und als wir dann ausstiegen, habe ich sie so ganz leicht an der Schulter berührt und habe mir einfach nur ins Gesicht geschaut mit dem Gedanken, ich sehe dich, egal was gerade ist. Und dann hat sie geguckt und dann gingen ihre Augen auf und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt wird sie sich gesehen. Und dann hat sie gelächelt und genickt Und dann sind wir auseinandergegangen.
Wortlos.
Ja, und ich wusste, jetzt sind wir, diesen Moment war sie nicht allein damit. Und ich war verdammt froh, dass ich mich getraut habe, das zu tun. Mhm. Genau, und als bedeutsamsten Gewinn sehe ich dabei unsere persönliche Weiterentwicklung. Durch Krisen gebeutelt und gestärkt entdecken wir logischerweise bisher verborgene Kräfte und Fähigkeiten. Und genau diese Kräfte und Fähigkeiten werden in der Welt gebraucht, wieder einzubringen. Und so möchte ich mit einem Zitat von Papst Franziskus jetzt meine Ausführungen beenden. Er sagt dazu: Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf der Welt. Man muss erkennen, dass man selber geboren ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen und zu befreien.
Danke, Frau Paquet. Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht, mit Schwierigkeiten erfolgreich zu meistern? Was macht es mit Ihnen, wenn Sie sich Schwierigkeiten nicht stellen oder nicht gestellt haben? Und wie gehen Sie damit um, dass der Wandel eigentlich das Normale ist? Das und natürlich all das, was Sie auf dem Herzen haben, das würde uns sehr interessieren. Rufen Sie an 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie einfach vor. 0049 89 517 008 008. Radio Horeb, die Lebenshilfe, heute das Thema Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Gast im Studio ist heute Peggy Paquet. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Leben ist Wandel, Schwierigkeiten meistern und daran reifen. Jetzt meine Frage in die Regie. Ich sehe, dass schon ein paar Anrufer da sind. Ich weiß nur nicht, wie die Leute heißen. Hallo, ich begrüße jetzt einfach mal den ersten Hörer. Grüße Gott, mit wem sprechen wir denn?
Einen wunderschönen guten Tag. Schaffberger ist mein Name. Ich rufe von der Nordseeküste aus Husum an und grüße Sie auf das Herzlichste. Mit einem freundlichen norddeutschen Moin Moin.
Grüße Gott aus Bayern.
Herr Schaffberger, wir hatten schon E-Mail-Kontakt, ich erinnere mich.
Ja, das stimmt. Das Thema hat mich heute sehr angesprochen und Frau Paquet, was Sie bisher gemacht haben, besonders die letzten 3-4 Sendungen, sind sehr tief in mir gegangen. Da müssen wir irgendwann später nochmal Kontakt aufnehmen. Es geht mir jetzt um die heutige Sendung. Ich selber, das zu Ihrer Information, bin früher lange Zeit bei der Marine gewesen und wir hatten während der Seefahrtszeit sehr viele Veränderungen und die Bordbesatzung, die ja letztlich zusammengeschweißt wurde durch uns, durch die ganze Besatzung, war sehr neugierig und fragte den Kommandanten immer, warum ist das jetzt so? Und dann hat er irgendwann mal einen Satz geprägt, der wurde zu einem geflügelten Wort. Und der hieß, meine Damen und Herren, beziehungsweise früher gab es ja nur die Männer an Bord, dann sagte er bei dem Antreten immer, Männer, es ist momentan so, wie es ist. Und außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und dieser Satz sitzt mir heute noch in den Knochen und der hilft. Es ist, wie es ist, außergewöhnliche Umstände.
Kopf getroffen, ja.
Ja, und es ist so gewesen, da fiel der Strom aus und die Kombüse war dann kalt. Der Schmut, sprich der Schiffskoch, konnte dann nicht das Essen zubereiten. Und so musste dann auch was Neues her. Der Speiseplan musste umgestellt werden. Oder damals gab es noch die DDR, da mussten wir immer die Schiffe von denen auf der anderen Seite Deutschlands auch gucken, was da sich so abspielte. Und auch da immer gab es Veränderungen. Und die gibt es ja nun im Leben auch so. Und dieser, ja, ich sag mal, Spruch, der hat mir geholfen, der hilft mir heute auch noch.
Genau, das sagen Sie ihn nochmal zum Abschluss.
Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Genau, und am Anfang war, meine Herren, es ist, wie es ist.
So, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Die Führung hat Folgendes bekannt gegeben. Wir müssen jetzt nicht von A nach B fahren, sondern von B nach C. Mhm. Und immer wieder kam was Neues. Und während der Seefahrtzeit waren die Soldaten, die Menschen an Bord, sind ja auch Menschen in Uniform, sehr erfinderisch. Und wenn es sehr ruhig war, dann konnte man sich das ein oder andere überlegen. Man konnte in sich gehen und ja, das hat irgendwo geholfen.
Herr Schafberger, lassen Sie uns ein andermal noch weiter drüber austauschen. Machen wir es so?
Herr Schafberger, danke und außergewöhnliche Maßnahmen, nein, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ganz herzlichen Dank, herzlicher Gruß nach Husum. Danke, dass Sie angerufen haben. Frau Paquet, jetzt, wir haben vorhin von der Vision gesprochen, dass man eine Vision so auch von sich entwickelt. Wie könnte denn so ein Prozess aussehen, dass ich ein Bild von mir entwickle, was soll sein? Wie möchte ich sein?
Sie haben schon gesagt, es ist ein Prozess, ja. Und es geht ganz bestimmt nicht darüber, dass ich mir irgendetwas ausdenke, dass ich auch nicht darum, den Erwartungen anderer zu folgen, sondern dass ich es wirklich tiefer in mir finde. Das ist ein Forschungsprozess, zu erfühlen, zu erspüren, was sich für mich stimmig anfühlt, wo ich wirklich Resonanz habe, wo es mich hinzieht. In der Logotherapie sagt man ja auch, diesen Sinnaufruf zu finden. Ich erlebe das wirklich so, dass man auf bestimmte Dinge eine Resonanz hat, wie ich damals die Resonanz hatte, Logotherapieausbildung zu machen, ohne zu wissen, wo ich damit rauskomme. Diesen Impulsen, diesen tiefen Impulsen, wo etwas in uns lebendig wird, zu folgen. Und das Schritt für Schritt. Und manchmal haben wir auch erstmal nur die Vision für den nächsten Schritt. Ja, es wirklich mit dem Fühlen und der Spüren zu verbinden.
Also das heißt, ich brauche jetzt nicht erstmal die große Vision für mein Leben, wo möchte ich auf dem Sterbebett mit 80 sein, sondern wo möchte ich morgen sein?
Manchmal habe ich diese und manchmal beides, ja.
Ich grüße jetzt eine Hörerin aus Feldach. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ich wollte nur ganz kurz dazu anmerken. Ich versuche immer wieder, mein Leben zu meistern. Ich versuche immer wieder, verstandesmäßig habe ich das alles im Griff, aber ich kann es nicht umsetzen. Wie kann mir da geholfen werden? Ich war sogar mit einer Psychologin, habe ich gesprochen, und ich bin immer wieder rausgegangen und habe fast geheult, weil ich nicht weiterkam. Weil das wie so eine Blockade in mir steckt. Es gibt ein Auf und ein Ab und immer wieder stehe ich und höre und meine, ich könnte mit einem Vortrag oder wie auch heute mit diesem Gespräch irgendwo weiterkommen. Aber da kommt irgendwie eine Blockade und ich möchte mal alles meistern und ich kann es nicht.
Ja, da ist sehr, sehr viel Wollen und sehr viel Gutes bemühen. Und Sie beschreiben etwas, was sicher ganz, ganz viele Menschen so erleben, dass sie diese Blockaden, auch diese Schmerzblockaden, dass sie versuchen, das über die kognitive Ebene, über die Verstandesebene zu lösen. Und genau dort findet die Blockade nicht statt. Also deshalb geht ja diese ganze Psychotherapie, auch gerade die freie Psychotherapie, massiv in die Richtung der körperorientierten Psychotherapie. Was heißt, dass über die Forschung längst bekannt ist, dass Trauma, das Schmerz im Körper, im Nervensystem verbunden mit dem emotionalen System gespeichert ist und nicht über die Verstandesebene, über die Kognition heilbar ist. Man muss sich wirklich den Ebenen zuwenden, wo die Blockaden sitzen, der Gefühlsebene, aber immer im Zusammenhang mit der Körperebene. Wir kommen da nicht drum rum, wieder einen Zugang zu unserem Körper, zu unseren Gefühlen zu finden, Stück für Stück, das auch nicht aufzureißen mit massiven Methoden, sondern uns Stück für Stück Körper und Gefühlen zuzuwenden und die rein kognitiven Therapien sind in ihren Wirkungen und Möglichkeiten einfach sehr begrenzt und sie spüren das sehr stark und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also es heißt, sich da Unterstützung zu holen von Menschen, die sie sanft begleiten, sich da mehr zu fühlen, mehr zu spüren, dass ihr Nervensystem, ihr Körper diese Blockaden sanft entladen kann durch Weinen, durch Zittern. Aber das auch auf eine Art und Weise, die immer gut gehalten und begleitet wird, bis sie das nach und nach selber auch können. Das wäre jetzt hier in Kürze mein Ansatz für Sie und Sie spüren das wirklich gut und richtig. Da braucht es einen neuen Weg, einen anderen Ansatz. Und wir können das Problem nur auf der Ebene lösen, wo es stattfindet. Und Trauma sitzt nicht im Gehirn, nicht in der Geschichte, sondern ist wirklich im Körper, im Nervensystem, in unseren Gefühlen gespeichert. Und auf der Ebene müssen wir wieder ansetzen.
Wir werden am Ende der Sendung nochmal die E-Mail-Adresse oder die Website von Frau Parquet durchgeben. Wenn Sie also da nochmal ein persönlicheres Gespräch wollen oder direkten Kontakt, das geben wir am Ende der Sendung nochmal durch. Jetzt begrüße ich die nächste Hörerin, die ruft uns aus München an. Hallo, grüß Sie Gott.
Bin das ich?
Ja, das sind Sie. Machen Sie bitte das Radio im Hintergrund aus, sonst haben wir einen Hall. Dann bitte ich die Regie, die Hörerin erstmal rauszumachen. Wir machen hier weiter mit ein paar anderen Fragen, bis die Hörerin dran ist.
Und vielen Dank für den Vortrag.
So, jetzt ist sie da, okay.
Ja, also Ihre Gedanken sind sehr hilfreich und ich praktiziere sie zum großen Teil schon. Und ich sage immer, wenn wieder ein Prügel mir vor die Füße geworfen wird, lieber Gott, wo bin ich noch verbesserungswürdig, ne? Aber jetzt habe ich ein Problem und ich muss sagen, wir haben ein Problem, ein Personenkreis. Das sind wirklich außergewöhnliche Umstände, dass wir eigentlich Schwierigkeiten haben, hier auf der Welt noch zu leben. Wir sind stark hypersensibel, strahlengeschädigt. Ich persönlich durch ein falsch behandelte, nicht erkannte pfeifisches Drüsenfieber.
Aber die Sendung heißt Leben ist Wandel. Können Sie darauf ein bisschen mehr eingehen?
Ja, gut. Ihre Frage, bitte.
Und jetzt ist meine Frage. Ich kann jetzt das nicht ändern. Ja, ich kann den Zustand hier in der Welt nicht ändern. Wie kann ich jetzt mich wandeln, dass ich damit leben kann, damit ich überleben kann? Viele Menschen, Betroffene, haben sich schon umgebracht. Das möchte ich nicht machen. Ich halte es nirgendwo mehr aus.
Also es sind verschiedene Punkte. Das Thema Elektrosensibilität ist mir bekannt. Und ich denke, der erste Schritt ist, die Angst rauszunehmen. Also da entsteht überhaupt schon viel Angst vor weiterer Verschlechterung, vor irgendwo hingehen, vor so weiterleben. Also die Angst verstärkt die Symptomatik. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich alle Kräfte gebündelt werden müssen. Und da werden, wenn wir uns mit der Angst auseinandersetzen, werden die Kräfte frei, uns mehr mit dem zu beschäftigen, wie kann ich jetzt die Situation für mich lebbarer gestalten, wirklich auch technische Hilfe zu holen und so weiter. Aber soweit ich das beobachte, stecken viele Menschen mit dieser Elektrohochsensibilität auch in so einer Panik, weil sich das so ungut anfühlt, fest und verlieren da ihre Kraft, wirklich sinnvoll aktiv zu werden. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so ist, aber ich höre da schon auch so sehr viel Druck heraus. Und es gibt viele Menschen, die sehr eingeschränkt sind durch Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit und da auch sehr drunter leiden in dieser Welt. Es ist laut, es ist alles parfümiert, es ist schwierig, überall Elektrosmog. Und dass man aber wirklich schaut, dass man sein Nervensystem auch mit Methoden runterfahren kann, beruhigen kann, mehr entspannen kann, das entschärft auch die Symptomatik, also fährt auch die Symptomatik ein Stück weit runter.
Ich begrüße jetzt als letzte Hörerin Frau Lina aus Fürth. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott. Ich wollte nur ganz kurz was aus meinem Leben erzählen, und zwar die Situation, die ich nicht ändern kann, dass ich die dann wirklich annehme. Das ist für mich eine Übungssache gewesen. Also zum Beispiel die Kleinigkeit, wenn ich in einem Auto sitze und einen Termin habe und in Stau komme und nicht weiterkomme und der Zeiger der Uhr nähert sich immer mehr dem Termin und da bin ich verzweifelt oft. Und jetzt sage ich, gut, ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann sie Gott abgeben und dann sage ich, Herr, so, ich kann nichts machen. Bitte tu das und dann warte ich ab, was Gott mit mir macht.
Und oft sind ja unsere Vorstellungen, dass es jetzt irgendwie eine Katastrophe ist, wenn wir zu spät vorkommen, kommen, die sind ja auch total überzeichnet. Ja?
Ja,
oft passiert überhaupt nicht viel, wenn wir zu spät kommen. Wenn wir sagen, sorry, ich stand im Stau, dann es passiert nichts. Ja? Ja, wir machen uns da oft einen enormen Druck und da auch ein bisschen entspannter drauf zu schauen. Wir haben so ein geflügeltes Wort im Freundeskreis, im Familienkreis. Das heißt immer, entspann dich. Entspann dich, wenn es gerade wieder hektisch wird.
Ja, was macht es mit Ihnen, wenn Sie es abgeben und sagen, okay, jetzt komme ich halt zu spät? Wie fühlt sich das an?
Dann werde ich ruhig und dann kann ich wirklich abwarten. Aber das ging nicht von heute auf morgen. Das hat eine lange Übungszeit bedurft und bedarf es immer noch.
Ja.
Also es klappt nicht jedes Mal. Aber
ich möchte an der Stelle wirklich nochmal sagen, als erstes zu hinterfragen, was passiert jetzt wirklich, wenn ich da zu spät komme oder wenn das nicht klappt, weil oft sind es unsere Vorstellungen, an denen wir festhalten, genau die, die uns so einen unglaublichen Stress machen, der nicht selten unnötig ist.
Vielen Dank für das praktische Beispiel im Straßenverkehr. Ganz herzlichen Dank, ein Gruß nach Fürth. Sie, Frau Paquet, Sendezeit ist schon rum. Mir bleibt immer noch das mit den ungewöhnlichen Umständen, erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, das als Prinzip aus der Seefahrt. Vielen Dank, dass Sie wieder da waren bei uns, dass Sie uns das Thema beleuchtet haben. Danke an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und die Sendung damit bereichert haben. Ganz herzlichen Dank an Sie. Wenn Sie, Frau Paquet, nochmal direkt Kontakt haben möchten oder auch mehr über die Methode der liebevollen Zwiesprache hören möchten, die am Anfang der Sendung auch angerissen wurde. Es gibt dazu diverse Sendungen schon beim Radio Horeb CD-Dienst. CDs zum Stichwort liebevolle Zwiesprache können Sie telefonisch beim CD-Dienst bestellen. 08328 921 120. Oder Sie gehen auf die Website von Radio Horeb, gehen auf den CD-Button neben der heutigen Sendung und da können Sie beim CD-Dienst auch abfragen, Sendungen zu diesem Thema. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben und die Sendung gerne in voller Länge hören möchten, Sie haben die Möglichkeit dazu im Nachtprogramm von Radio Horeb heute ab 22 Uhr. Oder Sie bestellen sich die CD der heutigen Sendung beim CD-Dienst, wie ich es gerade gesagt habe, 08328 921 120. Wenn Sie wissen wollen, wie man Kontakt mit Frau Paquet aufnimmt oder wenn Sie sie für ein Seminar buchen möchten, dann gehen Sie auf die Website von Frau Paquet www.liebevolle-zwiesprache.de. Jetzt möchte Frau Paquet noch was sagen, die meldet sich.
Genau. Ich bin im Juni hier auch dabei bei der Sendereihe Ehe wir uns trennen mit einem Beitrag. Da stelle ich Schritte vor für Paare, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich nenne mitfühlende Begegnung. Und dazu biete ich aber auch einen praktischen Seminartag an in München und mag da schon darauf hinweisen, Sie finden das auf meiner Homepage.
www.liebevollezwiesprache.de. Sie hören die Lebenshilfe wieder am Donnerstag übermorgen um 10 mit dem Thema seelische Gesundheit mit Hilfe der Psychopädie, Heranlieben und andere Entwicklungswege. Referent ist Dr. Jakob Derbolowski, er ist Psychotherapeut und Autor aus Germering. Den Radio Horeb Hörerservice mit allen Informationen zu dieser und anderen Sendung, den erreichen Sie unter 08328 921 110. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.